Deutschlandfunk, der Tag.
Immer noch keine Lösung in Sicht im Streit um die Rente.
Wir haben früh auch intern Kritik daran geäußert, an dem Gesetzesentwurf von Bärbel Baas, weil wir gesagt haben, er geht 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinaus.
Das war Johannes Winkel, Chef der Jungen Union und damit einer der Anführer der Unionsrebellen gegen das Rentenpaket, das die SPD auf keinen Fall mehr ändern möchte, hören wir Generalsekretär Tim Klüssendorf.
Ich glaube, beide Koalitionspartner haben sich da an zentralen Punkten durchgesetzt. Und für uns ist deshalb auch diese Verlässlichkeit so wichtig, dass wir dieses Paket jetzt gemeinsam auch in dem Kern gemeinsam abstimmen. Das heißt, alle Forderungen, alle die zentralen Punkte sind im Paket vorhanden und werden auch so gemeinsam durch den Bundestag gebracht.
Klappt aber nicht, wenn die jungen Abgeordneten der Union mit Nein stimmen. Heute tagt der Koalitionsausschuss von Union und SPD und sucht nach Lösungen. Das nehmen wir zum Anlass, um auf die Substanz der Kritik zu schauen. Wer hat Recht im Rentenstreit? Gleich ein Streitgespräch dazu. Und wir schauen auf etwas, wofür insbesondere Wolfgang Schäuble, CDU-Übervater, in den letzten Jahren vor seinem Tod sehr geworben hat.
Die Bürgerrede, das ist das, was mich fasziniert. Und es bringt neue Impulse.
Oder etwas weiter ausgeführt.
Die Beteiligten erleben in den Bürgerreden, was es heißt, mit den Meinungen anderer umgehen zu müssen und gleichzeitig das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen.
Und in der letzten Legislaturperiode hat der Bundestag einen solchen Bürgerrat auch eingesetzt. Zum ersten Mal. Und vielleicht auch zum letzten Mal. Warum, sprechen wir auch drüber heute in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 27. November 2025. Ich bin Philipp May. Hi. Man hätte sich nach der Bundestagswahl viele Themen vorstellen können, bei der sich eine Friedrich Merz geführte schwarz-rote Koalition schwer verhakt. Das Thema Rente gehörte nicht unbedingt dazu, schon allein, weil sowohl die Union als auch die SPD bei den Alten ihre treueste Wählerklientel hat. Das heißt aber natürlich nicht, ganz und gar nicht, dass der Reformbedarf nicht groß ist und dass vor allem ein paar grundsätzliche Fragen anstehen, die die Koalition dringend lösen muss und ja auch lösen will. So steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Aber insbesondere die Unionsspitzen, also Friedrich Merz und Markus Söder, haben offensichtlich die Rechnung ohne die junge Union gemacht. Aber der Reihe nach. Vorsicht, ich hole jetzt mal aus. Wenn ihr in der Materie also schon drin seid, an dieser Stelle vielleicht ungefähr 3 bis vielleicht sogar 4 Mal auf eure 30 Sekunden Plus-Taste drücken. Also, die Babyboomer gehen in den nächsten Jahren nach und nach in Rente. Und weil wir ein umlagefinanziertes Rentensystem haben, also vor allem die Beiträge der Arbeitnehmer, die Renten finanzieren, wird's teurer. Und der Bund muss absehbar mehr Steuergeld zuschießen, als er es ohnehin schon tut. Die Frage ist, wie bringt man das in ein Maß, das noch Spielraum im Haushalt für Zukunftsinvestitionen zulässt und gleichzeitig einigermaßen gute Renten gewährleistet? Diese Frage stellt sich nicht erst diese Regierung, war ja lange absehbar und deshalb hat beispielsweise die Bundesregierung von SPD-Kanzler Gerhard Schröder Anfang der Nullerjahre schon unter anderem den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der die Rente etwas weniger stark steigen lässt als gleichzeitig die Löhne, so wie es eigentlich vorgesehen war. Das ist gemeint, wenn wir über die langsame Absenkung des Rentenniveaus sprechen. Diese Absenkung ist während der wirtschaftlich ja sehr guten Merkel-Jahre ausgesetzt worden bis Ende 2025, also bis jetzt. Und damit wird's tricky. Eigentlich haben sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD, vor allem auf Wunsch der Sozialdemokraten, darauf geeinigt, dass man dieses Rentenniveau bis 2031, wenn der geburtenstärkste Jahrgang in Rente geht, belässt. Und zwar bei 48%. Das ist jetzt ein sehr technischer Wert, den ich hier nicht weiter erkläre, sonst wird es noch länger. Das ist gemeint, wenn wir über die sogenannte Haltelinie sprechen. Und für die Zeit nach 2031, wenn es dann richtig viele Rentner gibt, soll eine Expertenkommission einen großen Wurf erarbeiten, wie es weitergeht. Nun steht im auch von den Unionsspitzen schon abgesegneten Gesetzesentwurf von Bärbel Baas, der zuständigen SPD-Ministerin, aber, dass ab 2031 das Rentenniveau von diesem Wert, also 48%, langsam sinkt und nicht von 47%, der Wert, bei dem die Rente normalerweise stehen würde ohne Haltelinie. Und dagegen geht die junge Gruppe der Union im Bundestag weiter auf die Barrikaden, weil sie sagt, das ist eine unzulässige Festschreibung, die die junge Generation weiter ungleichmäßig belasten würde. Und zwar mit 120 Milliarden Euro zusätzlich bis 2040. Es geht also wirklich um richtig viel Geld. Und weil die junge Gruppe dafür sehr viel Zuspruch von Ökonomen bekommt und mit ihren Stimmen im Bundestag die Macht hat, das Paket zu verhindern, ist jetzt Holland in Not. Und auch bei uns wird natürlich diskutiert, wie berechtigt diese harte Haltung einer einzelnen, eigentlich kleinen Gruppe innerhalb einer Regierungskoalition ist. Oder anders, was spricht für das Rentenpaket von Bärbel Baas, was spricht dagegen? Deswegen sitzen jetzt zwei Kollegen von mir im Hauptstadtstudio, hoffe ich zumindest, dass sie da noch sitzen, weil ich so lange geredet habe. Unser Experte für Renten- und Sozialpolitik Volker Findhammer und unser Experte für Wirtschaftspolitik Jörg Münchenberg. Ich frage ganz vorsichtig, seid ihr noch da?
Wir sitzen hier genau gegenüber, uns ganz, beide.
Ja,
wir sind
schön.
Gespannt.
Ganz
ja,
friedlich,
schön.
Ganz friedlich.
Ja, ja, noch friedlich. War noch mal ein bisschen mehr als 4x30-Sekunden-Taste, glaube ich. Aber egal. Dann könnt ihr direkt anfangen zu boxen. Das war meine Idee und müsst selbst nicht so viel erklären. Volker, du hast im Deutschlandfunk Politik-Podcast, den ich an dieser Stelle hier unbedingt natürlich auch noch lobend erwähnen muss, schon gesagt, das, was die junge Union macht, ist ein Erpressungsversuch. Das bezog sich natürlich auf der einen Seite auf den Stil, aber du stimmst auch inhaltlich nicht überein mit den jungen Unionsabgeordneten. Warum?
Ja, das Hauptargument ist, dass das Rentenniveau nach 2031 durch den neuen Gesetzentwurf eben nicht so stark sinken würde, wie das ursprünglich mal vorgesehen war. Aber da würde ich mal schlicht sagen, das ist schlichte Gesetzesformalia, die da umgesetzt werden muss. Wenn ich dazu komme, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 auf 48 festgeschrieben wird, dann kann ich nach 2031 nicht da weitermachen, wo ich 2025 aufgehört habe. Denn das ist doch quasi die Forderung der Jungen gewesen. Denn in diesem Jahr wäre ja eigentlich die Haltelinie schon ausgelaufen. Aber die Koalition hat sich eben im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass an den 48% festgehalten werden soll. Und wenn ich das in ein Gesetz schreibe, heißt das, dass es danach der Absenkungsprozess durch den Nachhaltigkeitsfaktor später wieder einsetzt und eben langsamer erfolgt, als es ursprünglich der Fall wäre. Und das ist nun mal erstmal ein normales Gesetzgebungsverfahren, wie wir es immer wieder haben, und heißt ja nicht, dass das automatisch so bleiben muss, denn mit jedem neuen Gesetz, was dann kommen könnte, beispielsweise nach der Rentenkommission, wird das dann wieder geändert.
Mhm. Ja, du findest, die Junge Union hat grundsätzlich recht mit ihrer Kritik. Warum?
Nee, ich glaube schon, dass Sie da einen Punkt haben. Wir reden normal da wirklich tatsächlich über gigantische Kosten. Du hast es gesagt. Es gibt ja unterschiedliche Berechnungen, 120 bis 140 Milliarden Euro. Und ich denke schon, man muss das auch ein bisschen größeren Kontext sehen. Wir haben diese besagte Rentenkommission, die jetzt im Dezember ihre Arbeit aufnehmen soll. Die soll ja auch nächstes Jahr schon Vorschläge präsentieren. Und ich frage mich schon, wenn man jetzt so eine weitreichende Entscheidung trifft, schränkt man ein Stück weit schon jetzt auch den politischen Spielraum ein, den dann auch die Vorschläge, für die die Kommission präsentieren wird, die dann vielleicht auch mehrheitsfähig sind politisch. Und ich beobachte auch, also ich argumentiere jetzt mal ein bisschen im größeren Rahmen. Ich sehe auch, wie die SPD im Augenblick argumentiert, dass sie emotionalisiert die Debatte auch sehr stark. Und das finde ich auch sehr gefährlich, gerade bei diesem Thema. Auf der einen Seite wird immer gesagt, es geht ja hier auch um Verlässlichkeit politisch. Also das Thema ist ja sehr heikel. Und dann sagt zum Beispiel Lars Klingbeil, der Finanzminister und SPD-Co-Vorsitzende, ja, er kenne jetzt niemanden, der nicht wolle, dass Mama und Papa eine auskömmliche Rente bekommen sollen. Und da frage ich mich schon, also das ist für mich eine Emotionalisierung, die führt in die vollkommen falsche Richtung. Und da muss ich eben gerade die SPD auch den Vorwurf auch schon gefallen lassen. Sie treibt hier auch schon ein selbstbewusst sozusagen in meinen Augen hier einen Keil zwischen die Generationen, weil das sind so Wortmeldungen, die führen in der Sache null weiter.
Da kann ich gerne und sofort widersprechen. Also ich war schon ein wenig unruhig hier auf dem Sitz.
Ja. Haben Sie lange geredet, Volker?
Die 48% haben hier ihre gute Begründung. Eigentlich war es ja die SPD, die den Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt hatte. Und der Nachhaltigkeitsfaktor sollte ja sogar zu einem schnelleren Abschmelzen der gesetzlichen Rente beitragen. Wir wären heute eigentlich schon weiter, wenn eben die Haltelinie nicht eingeführt wäre. Aber das Ganze sollte kompensiert werden. Und das war ja damals die Idee von Riester und Rürup und allen Programmen durch einen Aufbau einer privat gedeckten Kapitalvorsorge oder einer privaten Altersvorsorge. Da haben aber alle festgestellt, das ist in den zurückliegenden 20 Jahren nicht in dem Maße erfolgt, wie das eigentlich notwendig gewesen wäre, um zu einer angemessenen Versorgung zu kommen. Und genau das bestätigt heute die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa. Die hat heute gerade eine neue Studie vorgelegt zur Rentenversorge in den OECD-Ländern. Und da liegt der OECD-Durchschnitt bei den Nettorenten, wenn man 2024 in Rente gegangen wäre, bei 63% des letzten Nettoeinkommens. In Deutschland nur bei 53%, in Italien bei 79%, in Österreich bei 87%, in den Niederlanden bei 96%. Da merkt man doch, dass man in so einer Situation politisch auch und gerade auch als Sozialdemokrat nicht einfach sagen kann, ja, 1% weniger für die Zukunft ist gerecht. Wir haben uns hier ein Problem eingehandelt, weil wir es eben nicht geschafft haben, die private und betriebliche Altersvorsorge in dem Maße auszubauen, wie das eigentlich notwendig wäre, um die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente zu kompensieren.
Darf ich einmal ganz kurz einhaken? Volker, ist es nicht dann trotzdem so, auch wenn Riester und Rürup ohne Zweifel nicht so richtig gezündet haben, wie das geplant war, muss man nicht trotzdem sagen, die Babyboomer hatten jetzt wirklich die Chance und ein Stück weit auch den Auftrag, privat vorzusorgen? Und wenn man einen Nachhaltigkeitsfaktor einführt, so wie das die SPD unter Gerhard Schröder bzw. die Bundesregierung unter Gerhard Schröder getan hat, muss man ihn auch irgendwann einmal wirken lassen, weil der ja dazu auch da ist, dass man die Kosten generationengerecht verteilt für den demografischen Wandel.
Darf ich das kurz weiterführen? Das ist natürlich genau das Grundproblem, dass die SPD damals unter Gerhard Schröder tatsächlich mutig war, nicht nur mit der Agenda 2010, sondern eben auch mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Und jetzt Politik plötzlich Angst kriegt vor ihrer eigenen Courage, die man mal gezeigt hat, die man mal hatte. Wir haben eine demografische Entwicklung, die ist, glaube ich, unbestreitbar, Volker. Immer mehr Rentner stehen immer weniger Beitragszahlern gegenüber. Also dieser Nachhaltigkeitsfaktor hat ja seine Berechtigung. Und jetzt plötzlich wird dieser Nachhaltigkeitsfaktor verteufelt, wo ich mich trotzdem frage, ja Leute, wir haben doch trotzdem diese demografische Entwicklung.
Ich muss mir aber doch die Realität anschauen. Und die Realität bedeutet doch, dass die Menschen es offenbar nicht geschafft haben, in der Zeit einen privaten Kapitalstock oder eine betriebliche Altersvorsorge aufzubauen, die wirklich in der Lage wäre, das zu kompensieren, was an Kürzungen in der gesetzlichen Rente stattfindet. Und das hat viel damit zu tun, dass die gesetzliche Rente bei uns auch nur einen Teil der Gesellschaft abbildet, nämlich die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Beamte sind draußen, Selbstständige sind draußen, die eigene Versorgungssysteme und Werke haben, wo es teilweise hohe Altersbezüge gibt. Und wir haben im Bereich der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 20% der Beschäftigten, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Das sind Menschen, die haben schlicht nicht die Reserven staatlicher Zuschüsse, um eben eine angemessene private Altersvorsorge aufzubauen. Und nur 40% der Unternehmen in Deutschland haben überhaupt eine betriebliche Zusatzvorsorge für ihre Beschäftigten. Gerade im Niedriglohnsektor findet das nicht statt. Das heißt, effektiv sind da viele Menschen, die nicht diese Vorsorge treffen könnten. Und jetzt zu sagen, da machen Kürzungen eigentlich in Zukunft nichts aus, läuft in die falsche Richtung, Moment. Weil die Menschen, die dann nicht genug Rente haben, müssen dann doch wieder staatlicherseits durch Grundrente und andere Steuermittel aufgefangen werden.
Da darf ich ein paar Punkte dagegen halten. Ist es tatsächlich so, dass dieses Rentenniveau von 48%, wenn das sozusagen auch die Grundlage ist ab 2032, dann profitieren von dem Anstieg vor allen Dingen Rentner mit einer relativ hohen Rente. Das heißt, die Altersarmut wirst du mit diesem Faktor sowieso auch nicht begrenzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja auch, die junge Gruppe innerhalb der Union sagt ja auch, wir reden ja nicht über eine Rentenkürzung. Das stimmt ja sachlich nicht, sondern wir reden hier nur über einen langsamen Rentenanstieg, ganz kurz, Volker. Und auch die junge Gruppe sagt ja auch, wir wollen natürlich überhaupt nicht, dass die Leute weniger Rente bekommen, sondern wir wollen den Anstieg dämpfen. Und natürlich, sagen sie auch, sind wir bereit für bestimmte schwache Gruppen, dass es da einen bestimmten Sonderfaktor gibt, dass man diesen Leuten nochmal gezielt hilft in der Altersarmut. Da ist ja auch die junge Gruppe sehr wohl bereit. Aber es geht eben gegen das Prinzip Gießkanne, sondern gezielte Hilfen für diejenigen, die es tatsächlich brauchen.
Aber all das steht im Koalitionsvertrag drin. Genau aus diesen Gründen wird eine Rentenkommission eingesetzt, die sich über diese Fragen Gedanken machen soll. Und wenn die Rentenkommission jetzt schon im kommenden Jahr zu Ergebnissen kommen sollte, die insgesamt zu einem tragfähigen System kommen. Der Bundeskanzler spricht von einer Gesamtversorgungszahl, die man sich da mal denken sollte. Also eine Kombination aus gesetzlich, privat und betrieblicher Altersvorsorge. dann heißt das doch im Umkehrschluss nicht, dass dann nichts passiert. Dann steht der Politik ja frei, jederzeit entsprechende Beschlüsse zu fassen, wie das System zukunftsfest aufgestellt werden sollte. Und das würde auch sofort in das jetzt vorliegende Rentenpaket eingreifen, denn ein neues Gesetz überholt das alte Gesetz.
Aber tatsächlich finde ich an dieser Argumentation, ich kann die sehr gut nachvollziehen, also A, dass die Politik Angst kriegt vor ihrer eigenen Courage, das ist ein Momentum gerade in der Rentenpolitik, was wir seit Jahren beobachten. Also warum sollen jetzt die junge Gruppe großes Vertrauen haben, selbst wenn die Rentenkommission dann Vorschläge macht, dass die wirklich auch umgesetzt werden? Also da kann ich die Skepsis einfach nachvollziehen. Und das andere ist tatsächlich eben, es geht ja hier auch in meinen Augen dann um eine Art politisches Symbol, dass man auch der jungen Generation zeigt, okay, wir gehen jetzt erstmal von diesem niedrigeren Niveau 2032 von 47% an, weil wir auch vertrauen in die Rentenkommission, dass dann die entsprechenden Beschlüsse kommen. Also ich denke, man muss auch ein bisschen hier so ein psychologisches Moment auch beachten und nicht nur stur auf die Zahlen schauen, weil wie gesagt, die Skepsis ist durchaus berechtigt der Jüngeren, dass die Politik von der heiklen Feld Rente gerne die Finger lässt.
Allein ich habe von der Jungen.
Jetzt würde ich auch einmal ganz kurz noch mal eine Sache einwerfen. Könnte man dann ja auch genauso gut als Kompromiss eigentlich sagen, wenn eben doch dieser große Wurf kommen soll, nach dem Willen aller Parteien, dass man genauso gut auch sagen könnte, okay, weil das für die junge Union bzw. die junge Gruppe der Union im Bundestag so ein Problem ist, lässt man das Rentenniveau nach 2031 komplett offen, weil es ja eh egal und es würde die Situation befrieden.
Aber das sagt ja der Gesetzentwurf, nichts anderes sagt er ja. Ein Gesetzentwurf kann ja nur den Bestand fortschreiben, der bis dahin gilt und sobald ein neues Gesetz in Kraft treten würde, wäre das hinfällig. Ich will aber einen Punkt dazu sagen. Ich habe von der jungen Gruppe bislang noch nicht eine wegweisende Idee gehört, wie das ganze System zukunftsfest aufgestellt werden könnte. Außer einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit, was sie fordern, und anderen Punkten war nicht drin. Den einzig vernünftigen Ansatz, den ich in den letzten Jahren hier erlebt habe, war, und das wird dich jetzt erstaunen, Jörg, der Vorstoß der FDP zur Aktienrente, aber nicht in der ursprünglichen Form, sondern in der Art und Weise, wie die Koalition, die Ampelkoalition, das aufstellen wollte. Aber daraus ist ja am Ende nichts geworden. Dass man versuchen wollte, endlich einen Kapitalstock aufzubauen, um die gesetzliche Rente an der Stelle zu puffern und aufzufangen und Zusatzkosten in der Zukunft aufzufangen. Das hätte man vor 20 Jahren statt der Riester-Rente tun müssen, dann hätten wir heute schon einen ansehbaren Kapitalstock, wie in Schweden beispielsweise, aus dem man all die Zusatzkosten hätte finanzieren können. Jetzt ist es der Diskontinuität zum Opfer gefallen und ich habe nicht eine neue Idee, weder von Union noch von SPD gehört, wie man diesen Kapitalstock eventuell aufbauen könnte. Und jetzt doktern wir wieder an individualrechtlichen Systemen rum, wie der Riester-Rente oder die Fortschreibung der Riester-Rente, die alles andere als effektiv sind.
Da haben wir tatsächlich ausnahmsweise mal Konsens. Ich vermerke auch, dass du mal tatsächlich einen FDP-Vorschlag gut findest. Aber da stimme ich dir natürlich vollkommen zu.
In der Ampel-Variante.
Ja, da stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Das hätte man alles viel früher machen können. Auch diese Debatte jetzt, dieser Punkt, der jetzt in der Debatte ja auch eine wichtige Rolle spielt, dass man sagt, natürlich sollen Beamte, Selbstständige auch in die gesetzliche Rente mit rübergezogen werden. Das ist natürlich ein Prozess, der würde ja auch erstmal wahnsinnig viel Geld kosten, würde unser Problem in der Rentenversicherung ja erstmal auch nicht lösen.
Österreich hat das erfolgreich gemacht?
Hat das gemacht, aber eben auch schon vor vielen Jahren. Ja. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, wird es erstmal das akute Problem nicht lösen. Und natürlich, da ist aber auch im Finanzministerium in der Mache, wird man die private Säule, soll ja ein neuer Vorschlag kommen, weil alle wissen, Riester hat in der Praxis nicht funktioniert, war viel zu starr, die Renditen haben nicht gestimmt, man hat vor allen Dingen nur die Berater, die haben alle schön Geld kassiert. Also ich glaube, das ist auch umstrittig, aber man muss eben auch sehen, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die Rentenversicherung sagt, 2028 wird der Beitragssatz auf 19,8% steigen, 2030 liegen wir vielleicht schon bei 20%. Also es ist ja keine Chimäre, wenn wir sehen, dass die Jungen über Gebühr trotzdem durch die gesetzliche Rente belastet werden. Das ist ein Problem, was eben ihnen dann ja natürlich auch die Möglichkeit nimmt, privat vorzusorgen.
Da möchte ich gerne die Uhr ein Stück weit zurückdrehen. Wir haben das alles schon einmal erlebt und zwar unter teilweise sogar noch schwierigeren Bedingungen. nach der deutschen Einheit. Als es darum ging, die ostdeutschen Beschäftigten und auch die ostdeutschen Rentner in das westdeutsche Rentensystem zu integrieren. Auch da hatten wir Beitragssätze, die über 20% lagen. Und die Gesellschaft hat das geschafft. Das funktioniert auch, wenn kaum Beitragszahlungen aus den ostdeutschen Ländern damals vorhanden waren. Also historisch betrachtet ist das erst einmal möglich, wenn man das System auf eine solide Grundlage stellt. Und die solide Grundlage, und da wird es jetzt schwierig, heißt, schaffen wir es künftig weiterhin einem hohen Maß an Beschäftigung festzuhalten. Und das fand ich sehr interessant, was Bärbel Baas jetzt auf dem Deutschen Arbeitgebertag angesprochen hat, sehr auch zum Raunen der Arbeitgeber dort, dass durch den Einsatz von KI und anderer technologischer Prozesse wir ja offenbar auf eine Zeit rauslaufen, in dem immer mehr Beschäftigte freigesetzt werden. Heute gab es Meldungen, Allianz will ganze Versicherungsstrukturen umbauen und Leute frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden lassen. Also überall da, wo jetzt plötzlich KI-Arbeitskräfte ersetzt, werden wir uns neue Gedanken machen müssen. Wie wollen wir künftig unsere umlagefinanzierte Rente finanzieren?
Nur ein Punkt noch zu deinem Beispiel, was du gebracht hast. Wir hatten das alle schon mal mit den Beitragssätzen. Ja, das war um die 2000 herum. Man muss aber heute sehen, wir stehen komplett anders da. Das Wirtschaftsmodell Deutschlands steht massiv unter Druck. Es geht darum, dass Kernindustrien abwandern, verloren gehen. Das ist jetzt kein Schwarzmalen irgendwie, sondern das ist ja ein Stück weit einfach Realität. Mit China steht ein Konkurrent auf der Matte, der Deutschland, der wirklich enorm viel Druck macht. Das heißt, dass heute ein Beitragssatz von 20% eine ganz andere Qualität hat, weil wir wirtschaftlich ganz woanders stehen als früher. Insofern finde ich, hinkt dieser Vergleich und insofern sind diese 20% viel bedrohlicher als vor ein paar Jahren.
Umso mehr muss man sich Gedanken machen über die Ansätze, die es ja im politischen Raum gibt, ob man eben nicht Abgeordnete, Beamte und eben auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbezieht und ein Gesamtversorgungssystem gestaltet, an dem alle beteiligt sind, dann hätte man eine verbreiterte Bemessungsgrundlage und ganz andere Voraussetzungen. Aber da braucht es den politischen Willen für.
So, Philipp, willst du auch noch was sagen? Ja, ich würde tatsächlich auch noch was sagen. Vielen Dank. Es ist ein bisschen schwierig für mich, hier so aus der Ferne einzuhaken. Obwohl ich mich an dieses System gewöhnen könnte, einfach mal eine 4-minütige Anmod machen, raushauen und dann schön zurücklegen und die alten Babyboomer mal machen lassen, wie sie da diskutieren. Aber du hast ja KI schon ins Spiel gebracht und klar, es gibt diese Sorge, dass noch mehr Arbeitsplätze wegfallen. Aber das wissen wir ja noch gar nicht. Wenn wir einfach von den jetzigen Zahlen ausgehen, müssen wir dann nicht konstatieren, eben weil es auch keine anderen wirklich großen Vorschläge gibt, kommen wir an einer längeren Lebensarbeitszeit nicht vorbei. So wie es natürlich andere Länder, beispielsweise Dänemark, schon längst gemacht haben. Die haben die Rente mit 70 eingeführt, auch weil sie das Renteneintrittsalter längst an die verlängerte Lebenserwartung angekoppelt haben.
Also die Rente mit 70 wird es nicht zwingend sein müssen, aber darüber wird man sich insgesamt schon Gedanken machen müssen. Es gibt ja Szenarien, dass man das im Zwei-Jahres-Zyklus um 1 oder 2 Monate anheben würde mit der Zeit. Hängt ja auch von der Entwicklung der Lebenserwartung oder Lebenszeit überhaupt ab. Also wenn die Menschen wirklich länger leben, könnte man das ja durchaus machen. Aber das erfordert eine politische Debatte. Aber ich glaube insgesamt, die Gesellschaft ist ja soweit und die Aktivrente, die umstrittene, soll ja auch gerade so ein erster Impuls sein, die Menschen daran zu gewöhnen, eben nach Renteneintritt doch noch weiter arbeiten zu wollen. Viele werden es
auch. Aber auch wieder super teuer, ne, die Aktivrente. Darf ich mal einmal ganz kurz noch, aus der Ferne, noch, als bekennender Stammtischexperte mit dem gefährlichen Halbwissen, einen Punkt machen, wenn ich so auf die Rentenpläne eben schaue. Wir haben jetzt von jeder Partei einen Vorschlag. Die Haltelinie der SPD, die Aktivrente der CDU und die Mütterrente der CSU. Alles teuer, aber alles wird diese strukturellen Probleme nicht im Ansatz lösen. Und man kommt zu dem Punkt, es nervt mich voll. Oder bin ich zu harsch?
Also ich würde gerne auch zum Schluss gerne Wasser in den Wein kippen. Ich habe den Eindruck trotzdem auch, wenn man diese Debatte jetzt verfolgt, die wir die letzten Wochen hatten, alle sitzen auf ihren Bäumen, keiner will runterkommen oder jeder sitzt in seinem Graben und verteidigt seine Interessen mit Vervre. Und ich sehe einfach von der ganzen Diskussionsdebatte auch, dass dieses Thema, dass es nicht gelingt, dieses wirklich ja sehr wichtige und auch heikle Themen, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, da geht es ja eben gerade um Menschen, die auch nur von ihrer Rente leben und die eben dann auch wirklich nicht viel Rente bekommen. Aber dass die Politik es trotzdem nicht schafft, diese Debatte in irgendwie eine geordnete Bahn zu lenken. Und insofern ist eben auch meine Hoffnung und meine Zuversicht, was diese Rentenkommission angeht, nicht allzu groß, weil wir einfach gesehen haben in diesen letzten Wochen, wie diese Debatten ablaufen. Und jetzt stehen wir schon jetzt vor ein Stück weit ein bisschen verbrannter Erde. Und dann kann die Rentenkommission vorschlagen, was sie will. Am Ende kommt dann wieder eine Wahl und am Ende ist dann wieder die Sorge, weil ja auch das Wählerklientel der Rentner immer größer wird, dass gerade die SPD davor einschneidenden Maßnahmen einfach auch zurückschrecken wird.
Und ich verstehe an diesem Punkt nicht die strategische Ausrichtung oder die Taktik der jungen Abgeordneten in der Union. Denn wenn ich in den Deutschen Bundestag schaue, ist der Vorstoß der Jungen Union in keinerlei Hinsicht mehrheitsfähig. Im Gegenteil, alle der anderen Parteien würden in eine ganz andere Richtung gehen.
Die AfD möchte ein Rentenniveau von 70% in diesem Kontext. Ist natürlich vollkommen unbezahlbar.
Ja, und insofern kann es eigentlich nur in einem Kompromissangebot der SPD bestehen. Aber die SPD hat aus ihrer Perspektive so viel Zugeständnis in anderen Fragen gemacht, sodass ich da im Moment wenig Bewegungsspielraum sehe und den Ausweg nur in diesem sogenannten Rentenpaket 2 eben nach der Rentenkommission sehe, dass man sich irgendwie darauf verständigt.
Und kurzfristig seht ihr einen Kompromiss? Heute tagt ja der Koalitionsausschuss aus Union und SPD. Oder brauchst gar keinen Kompromiss, weil die da tagen, sind sich ja eh alle einig.
Also meine Prognose wäre tatsächlich, man wird die Junge, wie gesagt, man kann auch, ich finde das Politikmanagement katastrophal, das hätte man alles viel früher entschärfen müssen, auf jeden Fall. Auch der Auftritt des Kanzlers bei der Jungen Union war wirklich auch sehr unglücklich. Also ich will da jetzt nicht nur die ganze Schuld bei der jungen Gruppe abladen, die aber sich eben da auch natürlich ein Stück weit versteift hat.
Eingebaggert hat,
aber also ich kann mir gut vorstellen, man wird jetzt einen wahnsinnigen Druck auf diese Abgeordneten ausüben. Man wird am Ende ihnen natürlich auch schon klar machen, wir reden hier über den Bestand der Koalition, aber dass es eben so weit gekommen ist, das ist natürlich fatal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese junge Gruppe am Ende in irgendeiner Form mit einem Kompromiss, wie gehaltvoll der dann ist, das wage ich jetzt noch nicht zu beurteilen, aber da wird man die dann schon versuchen, sozusagen einzunorden.
Ungefähr so, wie ihr das gerade gegenseitig versucht habt, euch einzunorden. Jörg, Volker, vielen Dank, dass ihr euch hier so schön gestritten habt und ich zuhören durfte. Ich glaube, so können wir das am ehesten sagen.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in den kommenden Tagen weiterreden darüber.
Wie können die Mitglieder des Bundestags es schaffen, nicht nur Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, sondern vielleicht sogar auch mal mit ihnen? Eine Antwort auf diese Frage sollten die sogenannten Bürgerräte geben. Dabei handelt es sich um eine Versammlung aus nicht gewählten, sondern gelosten Bürgerinnen und Bürgern. Ganz wild zusammengemixt, vom gut betuchten Rentner bis zur jungen Auszubildenden, von der Ostsee bis nach Bayern. Diese Bürgerräte beraten dann über ein bestimmtes Thema und geben ihre Handlungsempfehlung an den Bundestag weiter. Und mit diesem Input sollte die Politik für die Bürgerinnen und Bürger verbessert und mehr an die echte, in Anführungsstrichen, Lebensrealität angepasst werden. So zumindest die Idee. In Deutschland ist das Thema Bürgerräte auch nicht ganz neu. Allerdings wurde ein solcher Bürgerrat zum ersten Mal 2023 so richtig vom Bundestag genutzt. So, jetzt hat aber die Koalition die dafür geschaffene Stabsstelle für Bürgerräte im Bundestag aufgelöst. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio. Ich denke, wir müssen drüber sprechen. Und zwar mit dir. Hallo Katharina.
Unbedingt. Ja. Hallo.
Wie lief denn das genau ab mit den Bürgerräten in der letzten Legislaturperiode?
Ja, das waren Vorhaben der Ampel und der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die das auch von Anfang an gleich mal verteidigen musste, diese Idee, weil die Argumente, die jetzt zur Abschaffung geführt haben, waren auch damals natürlich schon im Umlauf. Also ja, das ist ja nur so ein Alibi-Parlament. Wir haben doch gewählte Abgeordnete, die können doch die Politik für uns machen. Warum kommen denn da jetzt irgendwelche Bürger und Bürgerinnen, die vielleicht ja gar keine Ahnung haben und jetzt irgendwas entscheiden? Aber so war es ja nicht. Und die Idee dahinter ist eben schon älter. Du hast es ja gerade schon gesagt. Die Idee dahinter ist, dass wir einen Querschnitt der Bevölkerung haben, die sehr informiert am Ende eine Entscheidung oder Empfehlungen abgeben zu einem bestimmten Thema. Das machen die nicht aus dem Bauch raus, sondern das ist richtig harte Arbeit. Die werden da gebrieft und das wurden die in dem Fall jetzt auch bei dem Ernährungsthema, was man ja dann gewählt hat, gebrieft mit Leuten, die Experten sind, Politikern, verschiedene Meinungen haben, Auffassungen zu bestimmten Themen. Und dann gehen die da in Klausur und am Ende schreiben die viele Empfehlungen zusammen und vor allem diskutieren die ganz viel miteinander. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund dieser Bürgerräte eigentlich, dass sie eigentlich zu oft einem kontroversen Thema sich informieren und mit ganz unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen und dann einen Kompromiss finden. Und der geht dann als Empfehlung an die wirklichen Abgeordneten im Parlament.
So, und jetzt hast du schon fallen lassen, das Thema Ernährung hat man sich damals rausgesucht, hat sich der Bundestag damals rausgesucht. Nichts gegen Ernährung. Wir alle wissen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz war es jetzt nicht das große kontroverse Thema der letzten Legislaturperiode. Warum hat man da nicht irgendwas gewählt, was die Leute tatsächlich unmittelbar mehr beschäftigt hat? Gerade so, wenn man sagt, okay, man will die Politik wirklich zu den Menschen holen, zu den Bürgerinnen und Bürgern.
Ja, ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, also da gab es ja viel Diskussion um dieses Thema auch, dass man sich vielleicht noch nicht so richtig getraut hat zu springen, würde ich jetzt mal sagen. Also klar, Ernährung ist jetzt nicht nur irgendwie generell wichtig, es ist vor allem sehr, sehr allgemein formuliert. Also man könnte da ja schon zuspitzen und es gibt viel Forschung inzwischen auch dazu, weil es gibt ja schon viele Bürgerräte, Bürgerforen, die heißen mal so, international auf Länderebene, auf kommunaler Ebene gibt es ganz viel. Und die Forschung sagt eigentlich, okay Leute, je konkreter, desto besser. Also ein Konfliktthema vielleicht, wo man sagt, ja okay, da können die sich auch im Parlament, im Regionalparlament, im Gemeinderat oder eben auch im Bundestag nicht einigen. Ich habe zum Beispiel so eine Idee, streiten wir nicht gerade viel über Rente? Wäre eine Möglichkeit. Also wirklich Dinge, die echt hart umstritten sind und wo man irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommt. Und dann zu sagen, okay, hier sind die Bürgerräte und die reden darüber. Die sind zufällig ausgelost, die sind viel diverser, als es jedes Parlament in der Bundesrepublik ist, egal auf welcher Ebene, wird darauf geachtet. Also Geschlechter, was haben die für einen Background, was haben die für eine Bildung, wo wohnen die, in welcher Region, sind die auf dem Land, kommen die aus der Stadt? Und da wird ein großer, großer Mix rausgestellt und ja, der ist nicht vergleichbar mit dem Mix, den wir akademisch altmännlich im Bundestag haben. Und das ist sozusagen die große Chance, die man dann hat. Und das hat man sich da aber eben nicht getraut. Und es sind ja durchaus brauchbare und auch spannende Empfehlungen rausgekommen bei diesem Bürgerrat zur Ernährung. Also zum Beispiel hat man gefordert, ein kostenfreies Mittagessen für Kinder oder auch, dass man die Mehrwertsteuer für frische Lebensmittel streicht, um die eben für alle erschwinglicher zu machen. Also auch da kam schon was Brauchbares raus, aber die Skepsis war eben nach wie vor groß.
Skepsis ist ja das eine. Die Frage ist natürlich, haben die umsonst getagt oder ist tatsächlich auch was umgesetzt worden? Weil sonst macht das ja alles eigentlich keinen Sinn.
Das ist genau der Punkt an der Sache. Also man hat im Bundestag das dann debattiert, aber umgesetzt worden, angenommen worden von diesen Empfehlungen ist erstmal nichts. Und da war natürlich auch die Enttäuschung bei den Beteiligten groß, obwohl man dazu sagen muss, ein Bürgerrat, da steht immer ganz vorne, ganz fett in der Überschrift drin, Leute, es ist nicht klar, dass das jetzt von den Politikern und Politikerinnen auch angenommen wird, sondern und schon gar nicht automatisiert oder so. Klar ist aber auch, es muss, das zeigt eben die Erfahrung auf anderen Ebenen, Baden-Württemberg hat da zum Beispiel sehr viel Erfahrungen, es sollte idealerweise institutionalisiert sein, wie man mit diesen Empfehlungen dann am Ende umgeht. Also Beispiel aus Baden-Württemberg, die haben jetzt zum Beispiel parallel zu einem Gesetzesverfahren eine ganz konkrete Frage, nämlich wie können wir Nichtraucher besser schützen, einen Bürgerrat eingesetzt. Und am Ende sind ein Teil dieser Empfehlungen in diese Gesetzesnovelle eingeflossen, aber nicht alle, sondern es war klar, okay, die Politiker gucken nochmal und bedenken vielleicht nochmal andere Dinge, die die Bürger in den Bürgerforen nicht bedacht haben und dann kommt am Ende sozusagen vom Kompromiss nochmal ein Kompromiss raus. Dann fühlt man sich gewertschätzt und ernst genommen und vor allem hat es eben auch einen absoluten Mehrwert, der dann eben im Parlament sich spiegelt. Und das ist jetzt aber in dem Fall nicht passiert. Und deswegen lässt sich natürlich auch leicht sagen, naja, ist ja sowieso nichts hinten bei rausgekommen, können wir es ja eigentlich auch gleich wieder streichen.
So, und jetzt hast du mir leider die Frage vorweggenommen, weil du hast es schon gesagt, Bärbel Baas, damalige Bundespräsidentin, hat das Ganze eingesetzt. Wir wissen, Bärbel Baas ist mittlerweile Arbeits- und Sozialministerin und kümmert sich um die Rente. Großes Thema auch hier in diesem Podcast. Und ihre Nachfolgerin ist Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin. Und die hat jetzt die zuständige Stabsstelle aufgelöst. Und natürlich kann man ja sagen, wenn es sowieso nicht berücksichtigt wurde und beherzigt wurde, dann kann man es auch ganz lassen.
Ja, ist konsequent, oder?
Ja, irgendwie schon.
Aber natürlich muss man sagen, das ist so vielleicht, also ich möchte jetzt der Bundestagspräsidentin nicht so nahe treten, aber vielleicht liegt da auch ein kleines Missverständnis vor. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also sie hat auch schon in einem Interview gesagt, da war das schon so ein bisschen absehbar, der größte Bürgerrat in Deutschland ist das demokratisch gewählte Parlament. Und es ist eben ja nicht als Konkurrenzveranstaltung zu sehen, sondern als eine Ergänzung. So wird es auch. Ich rekurriere immer wieder auf die Wissenschaft, weil das eben auch jetzt sozusagen nicht nur eine Meinung ist, sondern so wird es in der Wissenschaft auch gesehen, dass es dann am wertvollsten ist, wenn es eine Ergänzung ist. Und man schafft damit die Möglichkeit, diese Bubbles miteinander ins Gespräch zu bringen und nochmal über den Tellerrand zu gucken, wenn man eben diese Losverfahren-Gruppen dort nimmt und die zusammensetzt und die über ja, schwierige Themen diskutieren lässt und das dann auch einfließen lässt als einen weiteren Aspekt in den parlamentarischen Diskurs. Es gibt ein schönes Beispiel in Belgien, ist auf Regionalparlamentsebene sind diese Bürgerräte inzwischen auch in Ausschüssen, also im Ausschuss im Parlament mit dabei. Also da diskutieren dann die Abgeordneten zusammen mit Bürgern, die so zufällig ausgelost sind. Und dann daraus entsteht dann ein neuer Gesetzgebungsprozess. Also da ist es sozusagen auch schon institutionalisiert auf einer recht frühen Ebene, aber eben nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung.
Wenn du jetzt gerade schon Beispiele aus anderen Ländern ins Spiel bringst, mir fällt da immer Irland ein. War das in Irland nicht auch so, dass maßgeblich auf Initiative eines Bürgerrats dieses super schwierige, konfliktträchtige gesellschaftliche Thema, gerade in einem katholischen Land wie Irland, Abtreibung befriedet wurde?
Ganz genau. Irland ist immer so ein bisschen als so das Urland dieser Bürgerräte wird es genannt, weil das da eben auch von unten kam und tatsächlich diesen wahnsinnig schwierigen Konflikt, wie du sagst, befrieden konnte, weil da man intensiv und sehr schmerzhaft teilweise auch über dieses Thema Abtreibung diskutiert hat und am Ende aber man in einem ja, Konsensverfahren zu diesen Kompromissen und eben zu einer Lösung gekommen ist. Und auch andere, also in Österreich interessanterweise ist im Vorarlberg, hatte das zwischenzeitlich sogar Verfassungsrang, dass man Bürgerräte einsetzt bei bestimmten Vorhaben. Und da haben die auch mit wirklich schwierigen Themen, auch zur Asylpolitik oder so, haben die solche Bürgerräte installiert und haben dadurch einfach immer ganz gute Lösungen gefunden, ohne dass da die Politiker oder Politiker in ihrem Dasein in Frage gestellt werden müssten.
Wieso zwischenzeitlich? Das impliziert ja so ein bisschen, dass sie doch dann irgendwann kalte Füße gekriegt haben.
Genau. Interessanterweise hat dort die Regierung gewechselt und die FPÖ ist inzwischen mit in der Regierung und hat diese Stabsstelle, ähnlich wie jetzt hier beim Bundestag, wieder abgeschafft. Aber die haben viele Jahre, sehr viel länger als es in Deutschland war, damit sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt.
Ah, interessant. So, und jetzt ist diese Stabsstelle aufgelöst worden. Ist das auch das Ende von Bürgerräten auf Bundesebene damit?
Das ist jetzt so wiederum eine politische Frage und was man so hört, ist es auf Seiten der SPD nicht so klar. Also der SPD-Innenpolitiker Helge Lind, der auch heute in unserem Programm das nochmal versucht, wieder ein bisschen einzufangen, hat gesagt, naja, hat jetzt diese Stabsstelle ist aufgelöst, aber wir haben es ja weiterhin im Koalitionsvertrag stehen, dass wir Bürgerbeteiligung eben umsetzen wollen und hat das versucht, so ein bisschen wegzumoderieren. Das ist jetzt die große Frage. Wird es jetzt noch ein großer Streitpunkt in dieser Koalition oder verschwindet es erstmal unter ferner Liefen, weil sich eben nicht genug Leute finden, die sich dafür einsetzen? Da bin ich überfragt. Das kann ich jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken. Es gab auf jeden Fall auch eine Menge Kritik, vor allem natürlich von der Opposition, aber zum Beispiel eben auch aus Baden-Württemberg. Ich habe es erwähnt, dort ist es ja inzwischen seit 15 Jahren wirklich total durcherprobt, wie man Bürgerbeteiligung sinnvoll einsetzen kann. Und der Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat da auch ziemlich erschüttert reagiert, dass man gesagt hat, okay, warum hört ihr jetzt damit wieder auf? Gerade in unserer polarisierten Gesellschaft ist doch sowas heutzutage total wichtig und eine super Ergänzung.
Tja, und weißt du, was ich mich frage? Hätte sich Julia Klöckner das auch getraut, wenn Wolfgang Schäuble, CDU-Übervater, auch natürlich aus Baden-Württemberg, wenn der noch leben würde? Der war total auch für Bürgerräte.
Ja, und er hat seine Meinung auch geändert und er hat sich davon, ich sag mal, anstecken lassen, wie es viele sind, die mal in so einem Bürgerforum mit dabei sind, entweder als Teilnehmende, also ich habe in meiner Berichterstattung in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel mit Teilnehmenden gesprochen, die immer total angetan sind davon und einige auch gesagt haben, ich hatte überhaupt gar keine Lust darauf, aber naja, dann bin ich halt mal dahin. Oder andere gesagt haben, das ist meine bürgerliche Pflicht und ich fühle mich total geehrt und dann sitzen die da und können mit Ministern oder Ministerinnen reden. Und das sind ja letztlich dann auch Multiplikatoren, die dann diese Sachen wieder weitergeben in ihren Freundeskreis, in ihre Familie und dadurch sozusagen auch dafür werben können zu sagen, hey, ich habe da mal mit jemandem geredet, mit dessen Meinung hätte ich mich sonst niemals konfrontiert. Wir haben Bürgerräte gehabt zur Corona-Politik zum Beispiel oder zu vielen anderen kontroversen Dingen und die dann da total begeistert rausgekommen sind und gesagt haben, super, hat auch meinen Horizont erweitert und ich habe vor allem gesehen, es ist nicht so einfach, meine Meinung, von der ich ja immer überzeugt war, durchzusetzen und es ist total sinnvoll, am Ende einen Kompromiss zu finden. Und davon hat sich offensichtlich auch Wolfgang Schäuble anstecken lassen.
Katharina, schön, wie du brennst für dieses Thema. Möglicherweise ist ja wirklich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Danke dir.
Sehr gerne.
Es war ein dickes Brett, das wir heute gebohrt haben, aber so ist es eben, wenn sich zwei von uns mit guten Argumenten streiten. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Schreibt uns gerne Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Sissi Hertneck war die Redakteurin dieser Folge und ich bin Philipp May. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald und tschüss.